Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist eine Vereinsikone bei mir zu Gast. Im Oktober 85 geboren, über 30 Jahre habe ich gezählt, hält er dem Verein schon die Treue. Genaueres frage ich ihn dann nochmal, gleich hier im Podcast. Er trägt seit vielen Jahren die Rückennummer 18. Über seine Zeit im Nachwuchs des SC Heiligenstadt weiß man nicht so viel, ich jedenfalls nicht. Welche Rolle Opa Rolf dabei gespielt hat, frage ich ihn dann auch nochmal. Er hat so eine SCH-DNA, wurde mir berichtet. Schwer zu beschreiben, aber vielleicht auf dem Spielfeld beobachtbar. Mal sehen, was er dazu sagt, wie er das sieht. Wenn man ihm zuschaut, er spielt mit Leidenschaft. Auf ihn ist immer Verlass, eine absolute Kämpfernatur, gleichzeitig ein Vorbild für alle Anwesenden auf dem Fußballplatz. Oftmals ist er der Erste dort und gern noch mal der Letzte. Er weiß, was zu tun ist, wenn er auf dem grünen Rasen steht. Sein Kampfgeist sowieso. Aber vor allem sein Kopfballspiel. Das könnte man in einem Fußballlehrbuch gut gebrauchen, glaube ich, und als Vorlage markieren. Er ist einfach ein verlässlicher, sympathischer Fußballer, der auch von den Fans und den Anhängern geliebt wird. Auch im Ehrenamt zeigt er Übersicht und hohe Kompetenz. Viele sagen, gut, dass er das macht. Und mit 40 immer noch kein Ende in Sicht beim aktiven Kick. Ich frage ihn heute, wann er denn den Deckel drauf macht auf die Vorzeigekarriere. Ich habe so einiges an Fragen für ihn heute. Ich freue mich, dass er heute hier ist, trotz schwerer Verletzung. Nochmal ein herzliches Hallo, Sebastian Möhle-Henrich, _Möhle.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier sein zu können. Und jetzt nach zweimaligen Anlauf hat es ja auch geklappt.
Ja, schön. War ja auch nicht so einfach, dann anzureisen hier bei mir, die vielen Treppen, dann mit der Verletzung ins Sauerstoffzelt sozusagen zu klettern. Aber du hast es geschafft. Heute bist du da und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die vielen Fragen, die ich dir stellen kann. Den Titel heute der Folge, dein Titel, mehr als ein Fußballspieler. Du bist mehr als ein Fußballspieler. Du gehörst im Verein zu vielen Themen. Und als Untertitel mehr als Fußball, was du dem SC Heiligenstadt oder für den SC Heiligenstadt leistest. Möhle, wie gehst du mit diesem ganzen empathischen Kram, den ich auch natürlich jetzt, ohne es abzuwerten, wie gehst du damit um?
Ja, ich freue mich natürlich, dass du das so siehst und eventuell auch der eine oder andere das so sieht. Ja, ist natürlich immer schon eine Herausforderung, gerade das Aktive mit der Arbeit aus dem Vorstand zu verbinden. Das ist manchmal nicht ganz einfach, führt auch manchmal zu regen Diskussionen. Aber wir haben das bisher immer ganz gut hingekriegt. Auch ich kann da sicherlich meine klaren Linien ziehen. Okay, hier mischst du dich jetzt aus Vorstandssicht mal nicht ein, aber vielleicht ist es auch doch mal ganz gut, da nochmal gewisse Expertise als Aktiver mit reinzubringen.
Mhm. Ja, gut. Da haben wir das erstmal schon mal geklärt, ne? Also zu Beginn eines Podcasts, viele kennen dich natürlich im Fußballbereich, viele kennen dich auch auf dem Platz, aber viele kennen dich eben nicht aus der Jugend, wie alles begann. Erzähl uns doch mal, stell dich mal vor, Möhle, stell dich einfach mal vor, erzähl uns mal, wie hat es bei dir begonnen, wer hat dir den Ball vorgelegt, vielleicht so einen kleinen Lebenslauf im Fußball-Podcast sozusagen.
Ja, eigentlich habe ich, ich habe sehr spät im Prinzip angefangen, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Ich habe erst in der D-Jugend angefangen, 1996. Und bin im Prinzip durch einen damaligen Freund Kai Zimmermann, dem der eine oder andere sicherlich ein Begriff ist, zum Fußball gekommen und Eberhard Schecke. Wir haben immer hinterm Haus auf der Wiese gebolzt, hat man früher gesagt. wo wir ja jeden Tag eigentlich draußen waren. Und das hat sich dann gegeben, dass sie mich halt einfach mal mitgenommen haben. Ja, und ja, meine Mutter mich dann irgendwann im Verein angemeldet hat.
Also kann man sagen, so diese ganze die jüngere Jugend war schon auf Straßenfußball und auf der Wiese gekickt im Wohngebiet.
Ja, also genau. Auf der Straße nicht, aber auf der Wiese zwischen den Blocks. Ja, immer mal den Unmut der Omas und Opas auf sich gezogen, wenn es ein bisschen lauter war. Ja. Genau, das war im Prinzip die jüngere Jugend, wo ich quasi ja den Fußball, wo ich Spaß dran hatte.
Du hast ja gerade Kai Zimmermann genannt. Hattest du auch noch andere, bekanntere Namen in deinem Jahrgang?
Ja, Kai ist nicht zwingend in meinem Jahrgang gewesen. Er ist ja 2 Jahre älter oder 3. Ja, mit Christopher Preis habe ich früher dann auch zusammengespielt. Ansonsten, mit denen ich in der Jugend war, eher dann nicht mehr aktiv. Christoph Budnewski, jahrelang in der zweiten. Dem bin ich im Prinzip die Jugend so durchlaufen.
Okay. Warst du denn du hast ja gesagt, du bist in der D-Jugend eingestiegen. Warst du denn, vielleicht nicht gleich, aber dann sich entwickelnd, dann auch schon so ein Anpeitscher, wie man dich heute kennt?
Ich würde sagen, das hat sich entwickelt. Das war früher noch nicht der Fall. Ja, das hat sich dann so in der B-Jugend irgendwo ein Stück weit entwickelt.
Wer waren deine Trainer?
Mein erster Trainer tatsächlich Marco Wehr, ja, der mir dann auch noch das ein oder andere Mal in der ersten Mannschaft mich begleitet hat. Ja, ansonsten Ralf Eschborn, Corti Conradi, der mich auch immer mit rangezogen hat, auch als jüngerer Jahrgang durfte ich dann immer mal bei den Älteren mitspielen, wo dann Thomas Siebert dabei waren. Und zum Schluss dann Matthias Fütterer in der A-Jugend.
Ja. Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Also diese Geschichte, so B-Jugend, U17 und A-Jugend und U19, da kenne ich dich auch noch. Also da gibt es einen Blick drauf auf Müllhenrich und das war auch ein guter Jahrgang insgesamt. Und ja, ihr wart da gut dabei, also im Tabellenbereich immer mit vorne mitgespielt, muss ich sagen. Ne?
Das waren noch ein bisschen andere Zeiten als jetzt. Also wir sind noch nicht ganz so weit gereist. Da waren Nordhäuser und die Gotha-Truppen mit jeweils 2 und Weimar immer noch ganz gut. Und wir haben immer um die oberen Plätze mitgekämpft, genau.
Ja, das war so Westthüringen, ne? Hieß das, glaube ich. So
richtig, genau.
Diese Staffel, ne? Gut, gibt es noch was aus der Jugend, wo du sagst, also das würde ich heute nicht nochmal so machen? Oder gibt es da irgendeine positive Erinnerung?
War schwierig, also was immer, was ich nicht so machen würde, keine Ahnung, aus heutiger Sicht, vielleicht hätte ich meine Eltern vielleicht doch ein Stück gedrängt, eher im Vereinsfußball dran teilzunehmen. Ich sage immer, wenn ich vielleicht das Talent gehabt hätte von meinem Bruder oder so früh angefangen hätte, wer weiß, ob ich dann diese vielen Spiele für den SCH gemacht hätte, aber sonst würde ich nie was anderes machen, nein.
Okay, dann können wir das auch schon ein Stück weit abhaken, weil du hast eine lange Karriere im Männerbereich und darüber müssen wir jetzt natürlich auch noch reden, ganz klar. Und der Männerbereich, der ist gestartet, wenn ich richtig geschaut habe, in den Unterlagen 2003, 2004. Da hat die erste Männermannschaft in der Landesklasse gekickt und du hast ja auch in der zweiten Einsätze bekommen, aber auch in der ersten Mannschaft, aber auch nur 6-mal im ersten Jahr. Steht zumindest in der Statistik so drin. War das für dich schon auch nochmal ein Riesensprung? Im Männerbereich ist sowieso immer schwierig gleich der Übergang. Aber war es für dich vielleicht, weil du ja auch vielleicht körperlich noch nicht ganz so warst, die Athletik vielleicht noch ein Stück weit gefehlt hat? Wie war das bei dir, du, der Übergang in den Männerbereich?
Also ich würde mal sagen, körperlich hat sich nicht viel geändert gegenüber von vor 22 Jahren. Ich bin im Winter quasi dazugekommen als A-Jugendlicher. Damals war das noch nicht unbedingt so, wie es heute ist, dass ein A-Jugendlicher sofort mit hochkommt, sondern erst im zweiten A-Jugendjahr im Winter, wo ich in der Rückrunde dann 6 Teileinsätze, wenn du das sagst, das hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, und bin dann richtig aus der Jugend rausgekommen im Sommer 2004. Genau. Aber ich würde schon sagen, dass es gegenüber heute ein Unterschied war. Ja. Das Ganze miteinander, man musste sich doch schon noch ein bisschen mehr durchsetzen. Ich habe Bälle geputzt, Schuhe geputzt und ja, das verlangt heutzutage keiner mehr von den Jugendspielern.
Nee, das wollte ich natürlich auch noch fragen, logischerweise, weil man ja viele Hautigen aus der Zeit auch noch kennt. Wer war denn da so die Ansager in der Mannschaft, in die du gestoßen bist, sozusagen?
Ja, irgendwo ganz klar, Daniel Papst, Marco okay. Hottenrott-Osburg. Ich habe mich aber sehr gut aufgenommen gefühlt, weil, ja, ich habe immer gesagt, okay, ja, natürlich mache ich und habe nicht diskutiert oder ähnliches, weil ich mir ja die Sporen irgendwo ein Stück weit erarbeiten wollte. Und das hat es mir ein Stück einfacher gemacht, als vielleicht dem einen oder anderen, der das ein bisschen anders gesehen hat.
Also nach 2 Jahren war ja die Thüringen-Liga auch wieder Thema. Also Aufstieg war da. Ich glaube, nach 1,5 Jahren schon, wo du reingekommen bist. Auf jeden Fall war das in 2 Jahre später die Thüringenliga und du hast dann in dem ersten Jahr Thüringenliga 26 Einsätze gehabt und im zweiten hast du sogar 30 Einsätze gehabt dann schon, also im zweiten Thüringenliga, ja. Was war da passiert? Bist du denn nochmal explodiert? Vom Technischen, vom Läuferischen glaube ich eher nicht, weil der Läuferisch warst du schon immer stark. Was ist da passiert? Warum warst du auf einmal Stammplatz?
Also vom Technischen explodiert, weiß ich nicht, ob ich das bis heute bin. Aber es hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich denke einfach, dass meine Art und Weise auf dem Spielfeld, ja, der Kampfgeist immer vorangehen, das hatte ich damals, glaube ich, schon. Das Läuferische hat dann vielleicht auch dafür gesprochen, gerade auch in der ersten Thüringen-Liga-Saison, dass man vielleicht vorne einen gebraucht hat, der dann doch mal den einen oder anderen Weg zuläuft. Mhm. Ja, Kopfballduelle gewinnt und das war damals schon ja eine gute Eigenschaft von mir und die habe ich dann auch ein Stück weit durchziehen können durch die letzten Jahre.
Ja, ich glaube, das können viele Hörer dann auch so genauso mitnehmen, weil das sehen sie ja heute noch von dir. Das kann man ja schon so sagen.
Ich hoffe, dass sie es sehen, ja.
Wer war denn bei dem Männerstart 2003, 2004 und vielleicht 1-2 Jahre danach, wovon wir gerade geredet haben, wer war da dein Trainer?
Ich habe angefangen bei Burkhard Fendt.
Burkhard Fendt, okay.
Dem habe ich auch sehr viel zu verdanken. Der hat dann halt auch auf mich gebaut ein Stück weit. Leider Gottes in der ersten Thüringenliga-Saison war es dann ganz schnell zu Ende, weil wir halt auch nicht die Ergebnisse hatten. Und dann ist halt das eingetreten, was im Fußball dann häufiger mal eintritt, ein Trainerwechsel.
Ja.
Und dann hat Matthias Fürterer übernommen.
Ja, da an die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Das war einfach für den Verein auch eine notwendige Sache, wie zu der Thematik, die wir im letzten Herbst auch hatten. Also das war schon nötig. Mölde, du hast eine Akzeptanz, muss ich sagen, innerhalb der Mannschaft. Das kriegt man mit, wenn man die Augen aufmacht, wenn man die Ohren aufmacht im Stadionbereich, vor dem Spiel, während des Trainings, wann auch immer. Du hast eine Akzeptanz bei den in der Mannschaft, bei den Mitspielern, aber auch eine Riesenakzeptanz, glaube ich, wenn man das beobachtet nach dem Spiel bei den Anhängern, bei den Fans. Natürlich kennen dich auch viele, aber da gibt es immer wieder so Möglichkeiten, das mal rauszubekommen, wenn man sich einfach mal 10 Minuten nach dem Spiel so hinstellt, da gibt es ein Grüppchen. Und wenn man dann beobachtet, wer dann wohl auch wirklich eine hohe Akzeptanz hat, dann fällt mir das bei dir eben auf. Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich bin natürlich auch schon lange dabei, kenne auch viele. Klar, wir gucken uns jetzt die Zuschauerzahlen an, die letzten 1,5 Jahre, aber ich kenne natürlich auch andere Zeiten, wo wir ja 100 Zuschauer hatten und auch da sind einige von noch da und die kennen einen natürlich und da macht es natürlich auch Spaß, sich danach mal auszutauschen, ehemalige Fußballer und wahrscheinlich dann auch meine Art und Weise, bin halt immer in diesem Verein und das macht es einen natürlich auch einfacher ins Gespräch zu kommen und eine Akzeptanz zu erreichen, als ja, wenn man jedes Jahr irgendwo woanders spielt oder alle 2 Jahre dann den Verein wechselt.
Mhm. Dazu kommen wir noch.
Okay.
Das ist natürlich ein Riesenargument. Erstmal kennst du das Umfeld über Jahre und auch, wie gesagt, die Fans, die, die schon wirklich lange, lange kommen, auch wenn es damals, wenn sie damals bei den 100 Leuten nur dabei waren. Aber wenn sie da sind und sich mit dir unterhalten wollen, dann gibt es da immer ein offenes Ohr. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Sportlich gesehen hast du ja auch wirklich schon langes, bist noch jung, aber hast ein sportlich langes Fußballleben schon hinter dir. Und dadurch eben auch reichlich Erfahrung. Wie wendest du das, wie kann ich es ausdrücken, wie wendest du das auf dem Spielfeld an? Deine Erfahrungen, nicht nur als Kapitän, sondern deine Erfahrungen, die du hast, selbst über die Jahre hast, wie gibst du das an die Spieler weiter in Situationen, in Spielsituationen? Und deine Erfahrung, wie redest du mit dem Schiedsrichter heutzutage? Dadurch auch.
Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste man da die Mitspieler fragen, wie ich das rüberbringe. Ich glaube einfach, dass man sich auf mich verlassen kann, auf dem Platz, neben Platz, im Training, im Spiel. Es wissen alle immer, dass ich 100% Einsatz gebe, auch wenn es vielleicht bei einem selber mal nicht so gut läuft. Ne? Aber das kann man von mir immer verlangen und erwarten. Ja, und die Erfahrung hat man sich logischerweise aufgebaut über die Jahre. Man sieht vielleicht das eine oder andere vorherkommen, was man vielleicht vor 10 Jahren noch nicht gesehen hat. Ja, klar, die Schnelligkeit ist ein bisschen abhanden gekommen, aber das mache ich, denke ich, mittlerweile ein Stück weit mit Auge dann weg. Ja, gut, Thema Schiedsrichter, da bin ich wesentlich ruhiger geworden. Da gab es andere Zeiten vor, ja, 10, 12 Jahren, also da habe ich dann auch öfters mal gelbe Karten wegen Meckern gekriegt. Wir hatten das jetzt gerade in der Vorbereitung erst wieder, diese Thematik, dass wir ja zu viele gelbe Karten wegen Meckern oder ähnliches bekommen. Also das hat bei mir extrem nachgelassen, weil ich da auch ruhiger geworden bin.
Wie redest du mit dem Schiedsrichter, wenn du als Kapitän vor ihm stehst, wegen einer anderen Spielsituation?
Also ich bin tatsächlich auf dem Spielfeld immer per Sie mit den Schiedsrichtern. Manchmal kriege ich dann zu hören, naja, ich bin doch du, und ich sage nein auf dem Platz, danach können wir gerne wieder du sagen. Ja, versucht man schon ein bisschen einzugreifen, was man natürlich die Saison merkt, ja, man kennt die Schiedsrichter dann nicht mehr so gut, die kennen einen nicht mehr, also dieser Bonus ist tatsächlich
in der Liga
weg. Ne, das muss man einfach so sagen. Zeigt halt vielleicht auch die 2 gelb-roten Karten in der Hinrunde, die ich wahrscheinlich letztes Jahr nicht so bekommen hätte. Vielleicht nur eine davon. Aber auch damit muss man umgehen, muss man sich anpassen. Ja, das ist auch kein Thema.
Dein Fitnesszustand, Mühle, vor deiner Verletzung natürlich, ne? Ganz klar, wir reden vor deiner Verletzung. Und das bestätigen dir ja auch die letzten Übungsleiter alle, die du hattest. Du bist also fit wie ein Turnschuh, wenn man das so sagen kann. Tadellos. Und wie hältst du dich fit, ist meine Frage unbedingt. Ich weiß, dass du was tust. Und was treibt dich immer wieder an? Das ist ja eher das Wichtige dabei. Weil jeder hat diesen komischen Schweinehund. Bei dem einen ist der größer gewachsen, bei dem anderen kleiner. Wie überwindest du den und was machst du für die Fitness?
Das ist eine gute Frage, Uwe. Tatsächlich außerhalb vom Training mache ich wenig Fitness, weil da einfach gar keine Zeit mehr da ist. Wenn kein Training ist, rufst du mal an und willst noch irgendwas haben aus Vorstandssicht.
Thank you.
Ja, ansonsten für mich ist das halt, wenn ich beim Training bin, nutze ich die Zeit, mache alles intensiv, und ich glaube, in dem Bereich, wenn man das umsetzt, dann ja, hat man eine gewisse Fitness. Klar, ich habe sicherlich keinen Gramm zu viel, eher ein bisschen zu wenig auf dem Rippen. Bin bis auf, ja gut, jetzt die 2 größeren Verletzungen in den letzten 3 Jahren auch immer verletzungsfrei durchgekommen. Keine Muskelprobleme gehabt oder ähnliches. Hab da wahrscheinlich einfach, ja, einen guten Körper, was das betrifft. Ja.
Ja, interessant. Klar, mal joggen gehen und so weiter, das ist im Sommer, in den wärmeren Monaten wahrscheinlich dann doch auch immer mal noch ein Thema, ne?
Ja, ich sag jetzt mal, in der Vorbereitung oder wenn Pause ist, dann mache ich vorher schon was, bevor es zum ersten Training geht, um einfach, ja, dann nicht da zu stehen und die Zunge hängt aus dem Hals, und natürlich auch hin und wieder mal die ein oder andere Stabi-Übung, also das ist auch dabei, klar. Okay.
Kommen wir mal zu Höhepunkten in der Fußballkarriere insgesamt. Höhepunkte sind immer, du kannst auch gerne noch welche, wenn ich jetzt da was vergesse, welche nennen. Höhepunkte sind schon für einen Fußballer auf unserer Ebene hier, auf deiner Ebene, die, wenn man gegen Mannschaften spielt, die höherklassig sind. Das betrifft in der Regel den Pokal. Rot-Weiß Erfurt, Karl-Zeiss Jena, Meuselwitz, FC Farner Höhe, als sie noch in der Oberliga waren und. Also diese ganzen Spiele. Wie bereitest du dich darauf vor? Gibt es da vielleicht bei Sebastian Mühlhenrich das ein oder andere Ritual, weil das doch auch nochmal wirklich ein anderes Fußballspiel ist irgendwo? Und hast du eine besondere Vorbereitung da?
Also speziell jetzt für diese Spiele würde ich tatsächlich sagen, nein. Ich habe Rituale und nicht nur eins. Aber vor allen Spielen, von immer erst alles wird rechts angezogen und dann links. Ja, bis gleiche T-Shirt, gleiche Socken, gleiche Unterhose. Also da habe ich schon meine Rituale und da lacht der eine oder andere auch. Und die werden natürlich auch nicht verändert zu solchen Spielen. Die Anspannung ist logischerweise höher.
Klar, aber dass es Rituale gibt, habe ich mir fast gedacht, bei so einer langen Fußballkarriere muss ja irgendwas dran sein. Ne? Gibt es denn noch andere Highlights, die du, wo du sagst, das war schon für mich eins der schönsten und wichtigsten Spiele?
Boah, das fällt natürlich in 22 Jahren, ist es nicht ganz so einfach. Aber ja, natürlich das Pokalfinale 2011, das war schon, ja, ein sehr, sehr großes Spiel für einen Verein, für mich persönlich und für die Mannschaft damals natürlich auch. Und in ja, naher Vergangenheit ganz, ganz klar das Schleiz-Spiel, das muss man ganz klar so sagen. Ich will nicht unbedingt sagen auf einer Stufe mit 2011, aber doch schon fast, weil da sind dann irgendwann die Dämme gebrochen. Ich habe noch die Bilder im Kopf, wo wir es 2-1 machen und dann es 3-1. Da war ich eher in der eigenen Hälfte, wo Nico Berger an mir vorbeigelaufen ist. Ich konnte gar nicht nach vorne laufen zum Jubeln. Das waren ja Bilder, die bleiben einem ewig im Kopf.
Klar. Eigene Sicht, Rückblick auf den Verein, also zu dieser Geschichte, letztes Punktspiel Thüringenliga im Juni 2025, kommen wir gleich nochmal ganz kurz, weil da will ich einfach nochmal in deine Gefühlswelt nochmal reingehen.
War ich wieder zu schnell.
Ne? Du hast es, nein, macht ja nichts, du hast es schon angedeutet eben, aber das ist ja schon auch ein wichtiges Ereignis gewesen, was mit Sicherheit bleibt, was du deinen Kindern erzählen wirst, wenn du mal in meinem Alter bist, irgendwo auf der Couch dann sitzend. Nee, ich wollte noch mal einen ganz kurzen Rückblick, eigene Sicht auf den Verein, deine eigene spielerische Sicht auf den Verein. Viele gute Jahre in der Thüringenliga, wenige gute waren dann auch dabei, aber die meisten waren erfolgreich, die Saisons. Über 30 Jahre bist du jetzt insgesamt dabei. Wie hat sich der Verein für dich ein Stück weit verändert aus der Sicht als Spieler?
Also da hat schon eine große Veränderung stattgefunden, wo wir auch uns ja immer mal im Vorstand unterhalten und ich auf der, ja, oder die Sicht habe, okay, die ich mit einbringen kann, ja, um was sich mittlerweile gekümmert wird, egal ob das jetzt bei uns in der ersten Mannschaft ist, ob das im Jugendbereich ist, was zur Verfügung gestellt wird. Ich sehe gerade bei dir das Bild, die einheitliche Kleidung von den Jugendmannschaften. Ja, wir haben damals in der Jugend vielleicht alle 4 Jahre mal einen Trainingsanzug bekommen. Und das hat sich schon extrem geändert. Das muss man einfach so sagen. Die Bedingungen natürlich mit dem Kunstrasen, auch wenn wir immer mal meckern darüber. Aber das kann man einfach nicht mehr mit vor 25 Jahren vergleichen.
Also da kann sich die Jugend von heute wirklich da mal einen Blick drauf werfen. Das ist schon stark, was dem Verein, den Spielern des Vereins geboten wird, muss man ja so sagen.
Ne? Ja, definitiv, ja. Was da geboten wird, auch die Rahmenbedingungen, auch wenn es jetzt vielleicht in dem Containerdorf nicht so schön ist.
Das geht ja vorbei.
Aber ich glaube, wenn das Gebäude dann fertig ist, da können sich alle irgendwo ein Stück weit drauf freuen, was halt auch rund ums Gesundbrunnenstadion entstanden ist und was die Stadt da auch hat möglich gemacht.
Schön. Warum hast du nie den Verein gewechselt? Du hast ja mit Sicherheit sind ja eigentlich zwei Fragen, Angebote bekommen von Vereinen. Wie bist du damit umgegangen? Also erstmal die Frage, warum überhaupt? Und dann, wie bist du mit Gesprächen, Angeboten umgegangen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich öfters gestellt bekomme. Ja, für mich hat sich das irgendwann dann herauskristallisiert. Das ist mein Heimatverein. Ich spiele gerne. Ich bin dann halt auch einer, der ja, gewisse Kontinuität mag, der die Kontinuität braucht. Ich habe mal zwei Angebote gehabt, ja, tatsächlich. In eigentlich so mit in meinem besten Jahr 2011, wo wir im Finale waren und Zweiter geworden sind, hat nach der Saison Wacker Nordhausen angeklopft und Göttingen. Aber das stand für mich nie zur Diskussion, weil ich einfach hier verwurzelt bin in Heiligenstadt in der Region und das habe ich mir nicht zwingend, das habe ich mir auch gar nicht angehört.
Mhm. Oh, Chapeau, ich zieh meine Kappe mal wieder. Was ist dran an der Mühle? Was ist, das haben mir Leute auf der Straße gesagt. Auf der Straße ist falsch, eigentlich im Stadion gesagt. Ja, Mühle hat halt eine SCH-DNA. Ist ja ein großer Begriff. Aber das, was du bisher mir hier im Podcast gesagt hast, spiegelt das ja wieder. Ne? Und würdest du das auch so empfinden, dass das so ist?
Das hat sich wahrscheinlich die letzten Jahre dann entwickelt, die Verbundenheit irgendwo ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen, auch in jungen Jahren. Ich meine, ich bin dann auch in jungen Jahren Kapitän geworden, wo ich damals das Vertrauen der Mannschaft bekommen habe. Also das war kein Bestimmen oder ähnliches, sondern es war eine Wahl. Mhm. Die macht einen natürlich dann schon ein Stück weit stolz.
Mhm. Klar. Kommen wir nochmal zu den Juni 2025.
Gerne.
In deine Gefühlswelt unbedingt mal eintauchen, weil waren ja nicht alle Hörer mit vor Ort. Der Aufstieg war in Sicht, erst gar nicht, erst Rückstand und dann war er ein Stück weit in Sicht und dann hat es auch geklappt. Und wie war das für dich als Kapitän? Erste Frage, was geht da so in deinem Kopf umher?
Ja, die Gefühlswelt hat, wenn ich da nochmal ein Stück vorgreifen will, die Gefühlswelt hat ja schon anderthalb, zwei Wochen vorher angefangen, wo wir eigentlich den Matchball zu Hause gegen Neustadt schon hatten, haben ihn leider Gottes vergeben. Ja, wir haben uns dann auch im Team zusammengesetzt mit dem einen oder anderen und haben gesagt, okay, wir haben noch eine Chance, vor einer Höhe muss das Spiel gegen Wader auch erstmal gewinnen, was sie dann nicht getan haben. Und dann hatten wir schon auch den Glauben an uns, weil wir uns im Winter gesagt haben, wir wollen mit aller Macht Platz 1 verteidigen und hatten schon noch den Glauben, da was zu holen in Schleiz.
Mhm.
Ja, erste Halbzeit, ich habe es immer ein bisschen drastisch dargestellt, wurde mir belegt, dass es doch nicht so war. Für mich war das die schlechteste Halbzeit, keine Ahnung, in der ganzen Saison, die wir gespielt haben. Und dann haben wir in der Kabine da einfach nochmal zusammengesessen. Da hat der Trainer auch nochmal sehr gute Worte gefunden. Und dann sind wir raus und ja, ich hatte schon immer noch den Glauben, dass wir das umbiegen. Ist zwar ab der 30. dann schwerer gefallen, aber ja, die Halbzeit hat da nochmal geholfen, positiven Schwung reinzubringen.
Mhm. Ja, es war schon ein Glücksgefühl dann am Ende, ne?
Ja, ich sag mal, für mich persönlich dann auch, viele sprechen dann immer über das 2 und 3-1, aber ich habe dann einfach mal kurz nach der Halbzeit meinen Fuß reingehalten, wusste gar nicht wie. Klar macht das was mit einem.
Ja.
Und speziell dann, wo das 2 und 3-1 fiel, ich hatte es eben schon angedeutet, ich konnte gar nicht nach vorne laufen, weil das für mich, ja, das waren einfach Gefühle, die... Mhm. Boah, mit dem Heimatverein, wo man 20, 21 Jahre im Männerbereich spielt, dann das zu erreichen, ja. Das war schon Wahnsinn oder ist schon Wahnsinn.
Das klingt erstmal richtig gut und wir müssen natürlich auch dann jetzt über die Oberliga nochmal reden, ganz klar, wenn du schon mal hier bist als Kapitän. Steigen wir mal ein in die Oberliga nochmal ein Stückchen, vielleicht ein bisschen tiefer, vielleicht auch eine kleine Analyse von der Hinrunde, aber vorher vielleicht auch wieder du bist heute mein Gast. Startelfquote 100%, außer als du gesperrt warst. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber das ist ja schon von Trainer zu Trainer zu Trainer, kann man beobachten. Und Mühle bleibt in der Startelf, der ist gesetzt. Ist das nur wegen der Binde? Nein, natürlich nicht. Warum ist es so?
Die Frage, ob das nur wegen der Binde ist und ob ich unbequem gewesen wäre, wenn ich nicht in der Startelf gestanden hätte, das müssen irgendwo andere beurteilen. Klar denke ich schon, dass man, wenn man mehrere Trainer hat und die einem immer das Vertrauen geben, dass man nicht ganz so viel verkehrt gemacht hat und nicht ganz so viel verkehrt macht. Ich glaube einfach, dass es meine Art ist, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich vorangehe, dass ich die Mannschaft mitnehmen kann und dann halt auch, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Fitness, das Thema Kampfesgeist, Kampfeslust, wie auch immer, das spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber das sind für mich nicht immer nur die ausschlaggebenden Punkte. Ich glaube, wenn die Punkte nicht da gewesen wären oder der ein oder andere Trainer das Fußball auch schon anders gesehen hätte, dann hätte ich auch mal draußen gesessen.
Klar. Vielleicht, bevor du, Müller, bevor du nochmal so eine kleine Analyse der Hinrunde machst, vielleicht hast du auch für dich ein wichtiges Spiel dabei gehabt. Ich kann ja nur, die meisten Hörer können auch nur von den Heimspielen reden. Es fahren zwar auch viele mit, aber die Masse eben nicht. Kannst du, bevor du da nochmal so eine kleine Analyse nochmal machst für dich, was Hinrunde angeht, eine Frage vorweg noch im Sommer. Hättest du ja auch sagen können, ist ein richtig guter Zeitpunkt, die Schuhe an den Nagel zu hängen, weil Thüringen-Meister wird man nicht jedes Jahr. Und warum hast du das nicht gemacht?
Also die Entscheidung, ja, ist gereift irgendwo ein Stück weit. Ich habe auch diesmal sehr, sehr lange überlegt. Meiner Frau ist das irgendwann schon auf den Keks gegangen. Ich kam nach Hause vom Training, dann hatte ich mal keine Lust weiterzumachen, dann habe ich Rasen gemäht, nach 30 Minuten kam ich rein, ich sah, du, ich mache jetzt doch weiter. Also es war ein Prozess, der ja seit März irgendwo ein Stück weit ging und ich habe mich auch tatsächlich erst kurz vor Ende der Saison entschieden und tatsächlich, egal in welcher Liga wir gespielt hätten, ich hätte das Jahr noch gemacht, weil ich vom Kopf her dann nicht so weit war zu sagen, ich höre jetzt auf.
Ja. Klingt plausibel, unbedingt. Ja, kommen wir mal zur Hinrunde, ganz klar. Aus deiner Sicht vor allen Dingen auch, hätte ich vielleicht mal gern zwei, drei Dinge, weil du hast auch gegenüber uns, allen anderen, die Kabine. Da ist ja auch irgendwo was passiert mit Trainern oder mit der Mannschaft untereinander. Du hast eine Wahrnehmung aus der Kabine, du hast eine Wahrnehmung auf dem Platz. Wie war das für dich, die Hinrunde?
Ja, wenn man das allein aus ergebnistechnischer Sicht sieht, natürlich eher schwierig. Ich glaube trotzdem, dass wir in der Kabine und in der Mannschaft eine sehr, sehr gute Stimmung haben. Trotz des Tabellenplatz, trotz der wenigen Punkte, die wir bisher geholt haben. Und das kann für mich auch nur ja die Grundlage sein für eine wesentlich bessere Rückrunde, dieser Zusammenhalt. Auch wenn es jetzt die Vorbereitung schwierig ist, bei den Bedingungen irgendwo was auf dem Platz zu machen. Für mich natürlich auch da irgendwo Einfluss zu nehmen, weil ich nicht dabei sein kann in der Vorbereitung. Trotzdem habe ich nie das Gefühl in einer Hinrunde gehabt, dass wir haben uns auseinanderdividieren lassen oder ähnlichem, dass der Kern der Mannschaft, der Truppe ja zusammenhält und schon an einem Strang zieht.
Also ich glaube, diese Einschätzung, dass die Mannschaft da zusammensteht, das unterschreibt ja fast jeder, muss man so sagen. Also auch die Zuschauer, ne, die würden ja nicht mehr kommen, wenn es nicht interessant wäre, dass ihr es schafft, dass die Mannschaft da auch eine Qualität hat, das zu schaffen und so weiter. Ja, jetzt startet natürlich die Hinrunde, du erwähntest es kurz, ohne dich. Was macht denn das im Kopf mit dir?
Ja, ist natürlich schon ein Stück weit schwierig. War eigentlich noch positiv gestimmt in Halberstadt, als ich vom Platz ging, habe gesagt, naja, jetzt hast du 5 Wochen Winterpause, vielleicht lässt du die erste Woche noch weg und dann funktioniert es wieder. Ja, und dann kam den Dienstag die Diagnose und dann überlegt man natürlich schon, okay, was kann man jetzt machen? Ich hoffe einfach, dass ich jetzt demnächst wieder ein Stück mehr zur Mannschaft stoßen kann, da unterstützen kann, aber nichtsdestotrotz auch in der fußballfreien Zeit und auch jetzt in der Zeit, wo ich nicht regelmäßig da bin, hat man natürlich Kontakt, wir telefonieren, gehe immer mal zum Bier trinken runter. Also ja, versucht man schon natürlich auch noch gewissen Einfluss zu nehmen. Und vielleicht ist es aber auch, was heißt nicht schlecht, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber dann sind jetzt andere gezwungen, vielleicht noch ein Stückchen mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das kann ja auch nochmal positiven Aufschub geben.
Ja, es kann auf jeden Fall einen Effekt geben, ne? Muss man sagen. Vielleicht sagst du für die Hörer nochmal, ich war ja auch geschockt bei der ersten Diagnose, die dann kam. Das dauert lange, habe ich dann nur gesagt. Vielleicht sagst du das nochmal, was da vom Doc kam und was es dann am Ende geworden ist an Diagnose.
Ja, die erste Diagnose, sowohl vom MRT als auch dann bei der ersten Untersuchung im Krankenhaus, waren dann schon Warnbeinbruch plus Syndesmosebandriss. Und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, okay, was macht das jetzt mit einem? Greift man nochmal an? Wie lange dauert es? Dann googelt man dann, ja, was dann alles im Kopf immer rumgeht. Und ja, die ersten Worte dann vom Arzt nach der OP, wo ich aufgewacht bin, waren dann sehr, sehr positiv, dass dann in Anführungsstrichen nur das Warnbein gebrochen war und kein Syndesmosebandriss. Und das gibt einem natürlich noch die Möglichkeit, einer schnelleren Heilung und einer schnelleren Genesung.
Genau. Ja, vorab schon mal von mir, bevor das nachher am Ende des Podcasts ein Stück weit untergeht. Beste Genesung für dich, Möhle. Und zum Glück ist es dann nur so eine Diagnose. Die ist schlimm genug.
Vielen Dank.
Die ist klar. Vielleicht auch hier an dieser Sache nochmal ein Hinweis an alle Zuhörer. Gern könnt ihr Genesungswünsche für unseren Möhle in die Kommentare schreiben. Vielleicht hilft es ja, den Genesungsprozess auch ein Stückchen zu beschleunigen. Die Winterneuzugänge wollte ich auf jeden Fall mit dir auch mal kurz besprechen. Gar nicht namentlich, sondern einfach, du weißt, wer wo für geholt wurde, für welche Position etc. Da vielleicht ein, zwei Sätze nur. Eine genaue Analyse, was die Zugänge angeht, mache ich dann in den nächsten Tagen, Wochen. Mal gucken. Der Trainer ist dann auch nochmal zu Gast bei mir. Da werden wir wahrscheinlich mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber einfach für mich auch nochmal wichtig zu hören, bist du eigentlich eingebunden in die Planung insgesamt? Wo fehlt es vielleicht an Spielernpotenzial? Wie war das bei den vier?
Ich meine, das ist ja, was ich eingangs gesagt habe, immer so ein bisschen schwierig, als Vorstandsmitglied und als Mitglied der Mannschaft, als Kapitän da irgendwo eine klare Grenze zu ziehen. Ich habe von Anfang an gesagt, was das Sportliche betrifft, will ich mich immer erstmal zurückhalten. Aber natürlich, wenn es in die entscheidende Phase geht, werde ich auch mit eingebunden, ohne dass ich am Anfang jetzt den einen oder anderen Namen höre oder welche Position gesucht wird. Ich denke, alles im Allem hat man schon in der Hinrunde gesehen, okay, es gibt ein, zwei Positionen, wo man Verstärkung gebrauchen kann. So einen Stürmertypen wie Moritz Ruprecht haben wir in der Mannschaft nicht gehabt. Das hat sicherlich durchaus Sinn ergeben, da was zu tätigen. Und natürlich Spieler, die einem ja sofort weiterhelfen, die ja auch einen Unterschied ausmachen können. Ne? Das ist schon wichtig. Und da sind wir auch alle mal ehrlich zu uns. Ohne Fabian Schnellhardt wären wir auch nicht in dieser Liga, wo wir jetzt sind. Ne? So ein Spieler, wenn der dann kommt, einen Unterschied ausmachen kann, weil er schon höherklassig gespielt hat, ergibt irgendwo ein Stück weit immer Sinn. Mhm.
Ja, unbedingt. Also soll auch dazu reichen, Möhle, weil das die einzelnen Spieler hier zu analysieren, brauchen wir noch nicht. Da müssen wir auch ein Stück weit den Trainer mal fragen, wie war das jetzt in der Vorbereitung, wenn sie auch nicht optimal war, klar, wegen der Plätze, wegen den Schneeverhältnissen. Aber trotzdem sieht er was. Der Trainer kann sich da ein Bild machen, ein viel besseres Bild. Und die ersten zwei, drei Spiele werden es dann auch zeigen, in welche Richtung es geht.
Was mir dann auch immer noch wichtig ist, was der eine oder andere vielleicht dann auch immer nicht auf dem Schirm hat, aber es sind halt natürlich auch viele andere Spieler, die vielleicht sportlich in dieser Hinrunde nicht so eine ganz große Rolle gespielt haben, die sehr wichtig sind für den Zusammenhalt der Mannschaft, für den Zusammenhalt in der Kabine, für das Organisatorische. Da bedarf es natürlich auch immer Spieler, die dann halt auch diese SCH-DNA, wie du sie so schön genannt hast, in sich tragen, wie ich das vielleicht gemacht habe. Egal, ob das Pascal Köhler oder Maximilian Lerch ist, die da extrem wichtig sind.
Ja. Ja. Ja, das ist keine Frage, ne? Und du kannst eigentlich von dem Gesamtkader nur profitieren, wenn du so einen großen Kader hast, als Trainerteam dann auch auf so einen großen Kader zurückgreifen kannst. Und das macht es dann vielleicht auch aus. Mit guten Verstärkungen. Ich bin optimistisch. Ich habe ja sowieso schon meinen Tipp abgegeben. Ich weiß nicht, ob du den gehört hattest bei Manuel, wo er hier war. Ich sag Tabellenplatz 12, aber das ist ja auch nur meine Meinung, ne? Okay, was muss denn passieren, damit die Vereinslegende Möhle den Deckel drauf macht auf die Karriere? Da spreche ich nicht unbedingt von dem Juni jetzt, einfach wenn er den Deckel drauf macht. Oder was muss passieren, dass er es tut? Wann auch immer.
Also ich denke, dass meine Frau den Podcast auch hören wird. Wenn ich jetzt was anderes sagen würde, würde ich, glaube ich, Ärger kriegen zu Hause. Also der Deckel ist drauf zum Ende der Saison. Auch egal, ja, das habe ich vor der Saison entschieden, zusammen mit meiner Frau logischerweise, mit der Familie, dass ich diese Saison noch mache. Und ich glaube, dann ist auch mit 40,5 gut. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, okay, es wird auch Zeit. Ja. Auch die wird es geben.
Ja, da gibt es bestimmt auch.
Ja, also von daher, die Entscheidung ist da schon gefallen, ja.
Mhm. Okay. Dann wissen wir ja, woran wir sind insgesamt. Dann können wir nur hoffen, dass du in das Training einsteigen kannst, in den nächsten Wochen dann wieder intensiv trainieren kannst und dann doch vielleicht die letzten Spiele der Mannschaft auch wieder helfen kannst, was die Rückrunde angeht.
Ja, also Ziel ist es schon, nochmal auf dem Platz zu stehen. Werde da auch viel gefragt, auch an der Arbeit. Der eine oder andere sagt, es reicht jetzt nicht mit der Verletzung. Ich sage, nein, ein Ziel habe ich schon. Ich will mich so fit machen, als wenn ich wieder auf dem Platz stehen würde, auch für eine längere Zeit. Mhm. Und ob es am Ende für ein Spiel reicht, für vier Spiele oder vielleicht auch für gar keins, das wird man im Laufe der Zeit sehen.
Ich würde es dir wünschen, dass das so ist. Weil es ist einfach nochmal ein anderes Gefühl, dass er uns dann wieder geschafft hat. Weil es ist ja auch eine Quälerei, das wieder aufzubauen. Ne? Gerade in dem Beinbereich, wo die Verletzung war. Wäre ein Sebastian Mühlhenrich eigentlich auch ein guter Trainer nach der Karriere? Denn die Welt braucht Trainer.
Dass die Frage kommt, das war mir fast klar. Keine Ahnung, kann ich Stand jetzt nicht sagen. Ich kann es mir momentan schwer vorstellen, weil ja, nach 22 Jahren, wo man immer dabei war, außer, ich sage jetzt mal, die Schulterverletzung vor 3 Jahren, jetzt, ja, das mit dem Fuß, braucht man dann, glaube ich, auch mal Abstand. Mhm. Ein bisschen zumindest von dem Täglichen. Ja, von daher lasse ich das auf mich zukommen, das kann ich ja so noch gar nicht beantworten.
Okay. Kommen wir mal zum Ehrenamt. Da will ich, da wollen wir auch gar nicht stundenlang drüber reden, aber Ehrenamt ist auch. Ja, das ist wahr. Wir könnten da richtig lange. Du hast halt noch einen draufgepackt. 2019 war es, glaube ich. Da bist du, hast du auch den Finger gehoben. Ich möchte auch im Ehrenamt was tun. Ich komme oder trete diesem Vorstand bei, weil auch Mitstreiter, die du gut kennst, mit denen du befreundet bist und so weiter. Ich hatte ja auch schon 2 hier im Podcast, die dann auch gesagt haben, jetzt machen wir das. Und wir wurden gefragt und jetzt machen wir das auch. Und so viele Jahre aktiv und dann auch noch so eine Aufgabe seit jetzt 7 Jahren dann auch schon wieder. Was war dein Antrieb, dein persönlicher Antrieb, ehrenamtlich hier den Schatzmeister zu meistern?
Ja gut, aufgrund meiner beruflichen Situation war dieses Amt dann wahrscheinlich prädestiniert. Damals hat mich Eberhard Gerling irgendwo ein Stück weit mit ins Boot geholt, bevor es ja offiziell dann auch dieser Vorstandsposten war, habe ich da schon das eine oder andere gemacht und ja, mir liegt halt viel an dem Verein, bin hier groß geworden, habe nie einen anderen Verein kennengelernt und dann fiel es mir auch einfach zu sagen, ja, ich mache das.
Okay. Ja, schön zu hören. Wie kann man sich denn vorstellen, die Arbeit als Schatzmeister, 1400 Mitglieder, darf man nicht vergessen. So circa, es pendelt immer mal ein bisschen nach oben und nach unten. Wie muss man sich die Arbeit als Schatzmeister erklären lassen können?
Da müsste man jetzt auch wieder meine Frau fragen. Also ja, ich sitze abends auch nach dem Training sehr oft noch am PC, mache da gewisse Dinge, bin halt auch irgendwo ein Ordnungsfreak, ein Ordnungsfanatiker, auch was Excel-Listen und ähnliches betrifft. Also da steckt schon eine Menge Arbeit hinter. Wenn dann auch der ein oder andere aus dem Vorstand mal kommt und mal eine Übersicht haben will, mal eine Tabelle oder ähnliches, ja, das macht dann schon auch sehr viel Arbeit, ja.
Und die Finanzen im Blick haben ist ja nicht das Schlechteste.
Nein, gibt einem dann auch ein ruhiges Gewissen bei dem, was alles in den letzten Jahren passiert ist, genau, und geschehen ist, egal ob es in der Welt ist. Wir sind als Verein größer geworden, sind als Verein gewachsen. Ja. Genau.
Müller, wir kommen zur Wunschecke. Ich habe immer so eine kleine Wunschecke und manchmal, also die Fragen der Wunschecke sind sehr, sehr verschieden. Heute bei dir mal, was wünscht sich so ein Kapitän in der Zeit, wo er nicht spielen kann, nicht helfen kann, weil verletzt? Was wünscht er sich da in der Zeit?
Ja, dass alles läuft in der Mannschaft, dass es, wenn ich nicht in der Kabine bin, dann trotzdem Ordnung herrscht, dass nichts liegen bleibt und dass die Jungs genauso miteinander umgehen, wie das ist, wenn ich da bin.
Ah, da bist du hinterher, ja?
Ja, da bin ich tatsächlich cool. Hinterher. Manchmal stoße ich auf taube Ohren, aber das ist mir schon wichtig. Und wenn es die leere Red Bull-Dose im Papierkorb ist, die 25 Cent, die ich wieder raushole.
Wer den Taler nicht ehrt.
Genau.
Welche Wünsche hast du denn privat für das noch junge Jahr 2026?
Ja, da gibt es eigentlich nur eins. Der eine oder andere wird das mit Sicherheit wissen, der eine oder andere nicht. Wir bekommen nochmal Nachwuchs, dass da alles gesund und munter ist, dass meine Frau da nicht ganz so viele Probleme mit hat. Bis jetzt, toi, 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 ist alles in Ordnung. Ja, und dass ganz einfach die Familie, die Kinder gesund sind, die anderen drei auch.
Das ist ja ein Riesenhöhepunkt nochmal in diesem Jahr. Alles Gute für Sabrina hier mal aus der Runde in das Mikrofon gesprochen. Alles Gute, damit auch das alles reibungslos über die Runden geht. Ernährung haben wir nicht drüber gesprochen, aber du hast ja schon gesagt, du hast kein Gramm Fett, hast du es genannt. An dir, du bist fit wie ein Turnschuh, Mühle. Eins wollte ich trotzdem fragen, weil du bereist regelmäßig, wie viele andere auch, die Ostsee jährlich, mindestens einmal. Was ist für dich Nummer eins, die Thüringer Bratwurst oder das Fischbrötchen, das Klassische?
Na, dann doch eher die Thüringer Bratwurst, aber im Urlaub darf es dann auch gerne mal Fisch sein.
Okay.
Das hatte ich vorhin nicht gesagt. Ich glaube, Thema Ernährung hätte man ein bisschen besser machen können. Ich bin eher einer, der eher gern auch Süßes isst, aber mir sieht man es halt nicht an. Ne?
Das geht irgendwo anders weg. Das geht irgendwo anders hin. Ja. Aber okay, den Satz mal wieder vervollständig machen. Satzvervollständigung, Fragezeichen. Erster Satz, Herzblut und Treue zu einem Verein entstehen?
Durch Verbundenheit und durch Vorleben von anderen Personen, mit denen man ja ein Stück weit aufgewachsen ist und Jahren herangeführt haben.
Mhm. Bei dem zweiten Satz wissen vielleicht einige Hörer nicht, aber ist schon sensationell. Mit mehr als 600 Spielen in den Beinen
fühle ich mich immer noch fit, nicht mehr so wie am ersten Tag.
Okay. Der nächste Satz, die Niederlage im Thüringer Landespokal 2011, du erwähntest es vorhin, war damals?
Ja, schon sehr ernüchternd, niederschmetternd und tatsächlich war das auch ein Tag danach, wo ich auf Arbeit angerufen habe und habe gesagt, ich brauche kurzfristig einen Tag Urlaub, weil nichts ging.
Okay. Letzter Satz, der absolut beste Motivationsspruch eines Trainers jemals zu mir oder in der Kabine war?
Da fällt mir spontan gar keiner ein.
Schade.
Ich kann mich halt ganz gut, ich habe es nicht in Worten, aber ich kann mich ganz gut an die erste Kabinenansprache von André Thün in Nordhausen erinnern. Also da hatte ich Gänsehaut, das war schon stark sensationell, also das hat mit einem was gemacht und war halt Startschuss für die letzte Saison.
Okay. Abschluss. Kommen wir zum Abschluss.
Haben wir schon Zeit wieder, ne? Schon wieder rum.
Ja. Unglaublich lange und erfolgreiche Karriere, Möhle. Ich ziehe mal wieder meine Kappe. Spannend und interessant, was du da so abspulst. Das muss man wirklich so sagen. Wir sind am Ende angekommen. Hast du denn noch ein Thema, was du unbedingt hier loswerden willst? Oder eine Botschaft an die jungen Kicker in den Vereinen?
Ja, einfach irgendwo ein Stück weit Geduld zu haben als junger Spieler, sich das anzunehmen, was die erfahreneren, sagen wir mal nicht älteren, sondern die erfahrenen Spieler irgendwo einem vorgeben und auch mal ja über den Tellerrand hinausschauen, egal ob das jetzt im Sportlichen ist oder auch ja im Privaten.
Mhm. Okay. Vielen Dank, Möhle, dass du mein Gast warst. Liebe Zuhörer, wir sehen uns auf Facebook und auf Instagram. Ich würde mich über ein Like auf diesen Plattformen freuen. Folgt mir gern, folgt meinem Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung und kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinolt. Oberkante, Oberkante.